Ja, von mir auch ein herzlich willkommen allen. Ich freue mich, dass wir trotz Urlaub doch so zahlreich sind. Ich bete noch zu Beginn. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du, Herr, hier mitten unter uns bist, um reden, hören und verstehen, reichlich zu segnen. Es ist dein Wunsch, Herr, dass jeder, der hier ist, auch reich beschenkt, heute wieder heimgehen darf. Amen. Wie schon der Walter angemerkt hatte, heute geht es um den Glauben. Und zwar um den Abschnitt aus dem Galaterbrief, wo der Apostel Paulus schreibt: Weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Der Brief, der wurde verfasst und ging an mehrere Gemeinden in der Region Galatien. Und zwar war es notwendig geworden, weil nachdem Petrus den Startschuss für die Mission, für die Heidenmission gegeben hatte, wir wissen ja, der erste bekehrte Heide, das war ein Hauptmann, bei dem Petrus gewesen ist, zu Gast, der ja aber sozusagen mit dem jüdischen Gesetz vertraut war. Und es wurden in dieser Zeit wurden Gemeinden gebaut, es wurden unter den Heiden ganz viele Christusgläubige entschiedene Christen in Gemeinden zusammen, und da kamen aus Jerusalem auch, man sagt so, die waren auch an Jesus gläubig aus den Reihen der Schriftgelehrten, und die waren der Meinung, man kann an Christus glauben, aber zuerst muss man jüdischer Proselyt werden und dann die also durch Gesetze beweisen, dass man auch richtig glauben kann, und dann erst ist man ein echter Christ. Und dem wirkt hier Paulus entgegen. Und damit wir uns ein bisschen einfühlen können in die Zeit, mag ich mal einen Sprung da zurück. Wir wissen ja, dass das Volk Israel, nachdem es aus Ägypten ausgezogen ist, auf dieser Wanderung zwischen Ägypten und dem versprochenen Land, dem Land, das Gott Israel versprochen hatte, es in Besitz zu nehmen, da hat es diese 10 Gebote und nochmal 613 Geh- und Verbote werden es genannt, aber auch mal Verhaltenskodex darüber zu schreiben. Die haben sie damals empfangen Und wir wissen, vor dem Einzug ins Heilige Land, da hat sie ja Mose versammelt und ihnen gesagt, also ihr könnt heute erwählen, Fluch oder Segen. Segen habt ihr nur, wenn ihr diese Regelungen befolgt und in Gottes Wort treu wandelt. Ansonsten, wenn ihr davon abkommt und vergesst, dass Gott euer Gott ist, dann werdet ihr einen Fluch ernten. Und Fluch, das geht so weit bis zur Deportation, bis zur Vernichtung. Das passierte ja dann auch 586 bis 583 vor Christus. Wissen wir ja, dass Nebukadnezar das Land platt gemacht hat und die Juden alle nach Babylonien deportiert hat. So. Diese nun kamen zurück unter Nehemia ins gelobte Land, bauten das Land wieder auf, aber es gab eine Gruppe von Schriftgelehrten, die sogenannten Sopher, die haben angefangen, circa 450 vor Christus etwa, haben die angefangen, dieses Gesetzbuch, die 10 Gebote, die 613 Regeln dazu, durchzustudieren und mit Ergänzungen und Sonderregelungen einen schönen Zaun darum herum zu bauen, damit man auf keinen Fall wieder eines dieser Gebote übertreten könnte. Denn dann waren sie der Meinung, okay, wenn das sichergestellt ist, dann werden wir nie wieder aus diesem Land deportiert oder gar vernichtet. Das haben sie gut gemacht. Und ihr Prinzip, das war die, dass ein Sofer, der kann eine andere Meinung haben als ein anderer Sofer, diskutiert und haben niemals kontrovers diskutiert, weil so wurden sie zu Höchstleistungen angeregt. Und darum war ihr Prinzip, nachdem sie vorgingen, einer kann des anderen Meinung nicht, muss sie nicht unbedingt teilen, aber es muss unbedingt die Meinung der Tora, also dieser 10 Gebote und 613 Regeln sein. Die sind noch nahe gewesen am Wort Gottes. Aber nachher, circa 30 vor Christus, da waren die Tanaim, das heißt übersetzt Lehrer, also Schriftgelehrten und Lehrer. Die Lehrer, die haben nochmal dieses ausgelegte Werk der Soferim betrachtet und haben dann nochmal einen doppelten Zaun da drumherum gelegt, um sicher zu gehen, dass es sicher ist, dass das Gebot nicht übertreten wird. Und dann ein Werk entstanden, das vom Umfang her circa die Encyclopædia Britannica hat, also so eine halbe Bibliothek, würde ich sagen. Und Paulus selber, wir wissen ja, er hat in dieser Zeit gelebt. Er stand zu Füßen Gamaliels und hat gelernt. Gamaliel, der war ein Lehrer, er war also ein Tana. Paulus geht man davon aus, dass er bis zu seiner Bekehrung auch ein Tanaim gewesen ist. Ihr Problem war, ein Tana kann eine andere Meinung haben als ein anderer Tana, aber niemals eine andere Meinung als ein Sofer. Und hier, das war der Punkt, wo sie Gottes Wege verlassen hatten. Und nach so langer Zeit, da konnte sich ja keiner mehr erinnern, was denn da gewesen ist. Die sind ganz weit weg gewesen von Gottes Wort. Ein kleines Beispiel habe ich mir rausgesucht. Man könnte die ja jetzt tatsächlich alle zerpflücken, aber eines reicht uns aus, damit wir sehen, was entstanden ist. Bevor das Volk Gottes ins gelobte Land eingeht, haben sie diese Weisung empfangen. Du sollst nicht das Zicklein in der Milch der Mutter kochen. Das steht im Mose, hatte ich schon rausgesucht, im zweiten Buch Mose 23, Vers 19. Du sollst das Zicklein in der Milch der Mutter nicht kochen. So, 1000 Jahre später wusste keiner mehr, was das heißt. Haben die angefangen, irgendwelche Gedanken und Gesetzesgänge auszuflechten, und es ist dann so weit gekommen, dass bei den Juden bis heute getrenntes Geschirr, getrenntes Besteck, getrennte Töpfe, wenn möglich sogar getrennte Kochherde gibt für käsiges und Speisen und für fleischige Speisen. Weil die sagen, es könnte ja theoretisch sein, dass wenn ich gestern gegessen habe und mit dieser Gabel Käse genommen habe, dass beim Spülen geschlammt worden ist oder sogar dasselbe Spülwasser verwendet worden ist wie zum Spülen der Schüsseln, in denen das Fleisch gelegen ist. Und so kommt es dann, Käse und Milch zusammen, und es kommt in den Magen. Und im Magen wird es gekocht. Es wird verdaut und es wird gekocht. Das war ihr Gedankengang. Aber eigentlich war dieses Gebot zu der Zeit 450 vor Christus bis zu Paulus Zeiten überhaupt nicht mehr angemessen. Denn was wollte Gott von Mose und vom Volk? Der wollte ja, dass wenn sie da reingehen in das Land, das von Kanaanitern bewohnt war, nicht denen ihre Bräuche annehmen. Und das Zicklein in der Milch der Mutter kochen, also das, die Kanaaniter, die haben das Erstgeborene, also das Zicklein genommen, haben es in der Milch der Mutter gekocht und der Baalsgöttin der Fruchtbarkeit geopfert. Ja? Gott sagt, hüte dich davor, Götzen zu opfern. Und die haben damals, in der ersten Zeit, wussten sie ja, ey, das machen die Kanaaniter, also machen wir das nicht. Wir sollten das nicht machen, wir haben einen starken Gott. Aber mit den Generationen, durch die Generationen hindurch, ist das verloren gegangen. Und was entsteht da drauf? Ein Werk, so lang wie, und so dick wie ein Buch, wie ein schöner Roman, nur wie man das umgehen kann, dass das Zicklein in der Milch der Mutter gekocht wird. Es ist rein theoretisch, wenn das Zicklein heute geboren ist, dass er per Flugzeug in die Schweiz kommt und da mit dem guten Schweizer Käse in Kontakt kommt, der eigentlich von der Ziegenmutter da gemolken worden ist und in der Schweiz zum... So weit denken die, so, also solche Irrwege sind die gegangen. Paulus schreibt, verfasst diesen Brief hier, da sind sie auf dem Konzil in Antiochien. Und da wissen wir ja, da sind sie alle zusammengekommen, die Leiter der jungen christlichen Gemeinde, um zu beschließen, was ist denn jetzt mit den Heidenchristen? Was ist denn jetzt mit den Unruhestiftern, die da von denen verlangen, dass sie zuerst Juden werden müssen und diese halbe Bibliothek an Gesetzeswerken befolgen müssen, bevor sie Jesus anbeten dürfen? Da sind sie alle angekommen, und Petrus muss ja vor dem Paulus angereist sein. Und der hat dann mit den Heidenchristen zusammengesessen, zusammengespeist. Und danach, als dann auch andere Judenchristen aus Jerusalem eingetroffen sind, da hat er sich dann abgesondert von den Heidenchristen und hat sich nur noch an die Judenchristen. Und das hat Paulus also nicht für gut empfunden. Der hat es ihm dann sogar dort auf dem Konzil, haben sie das ja geklärt, dass das eigentlich totaler Mist war, was der Petrus da fabriziert hat. Und ihn dann vor allen eigentlich ja, gemaßregelt, auf den richtigen Weg zurückgebracht, sagen wir mal so. Petrus war ja der, wir wissen es, er war ja ein bisschen impulsiv. Ne? Und aus, sage ich mal so, Respekt, irgendetwas falsch zu machen, hat er gedacht, okay, bevor ich da Entzweiung hineinbringe in diese Gemeinden, tue ich mich zurückziehen. Das hat aber der Paulus nicht für gut empfunden, weil Paulus missioniert ja die Heidenchristen. Also er baute ja im großen römischen Reich Gemeinden auf, zusammen mit Barnabas. Ja, und auf diesem, der Konzil, der hat ja dann einen Beschluss, der auch uns für heute auch noch uns gilt. Und den Beschluss, das ist, sind drei Sätze. Und das ist in Apostelgeschichte, lesen wir im Kapitel 15, Verse 28, 29. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weiteren Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern, von Blut, vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht, lebt wohl. Ganz kurz, ganz knackig. Aber wenn man Götzenopfer, Ersticktes, Unzucht, Blut definieren will, was ist denn das, dass ich mich davon fernhalten kann? Dann muss ich die fünf Bücher Mose lesen. Weil da drin hatte Gott erst dem jüdischen Volk genau definiert, was das alles ist, wovon sie sich fernhalten sollen und was ihnen erlaubt ist. Gut, viele davon fallen ja weg, weil es gibt ja jetzt keine Kanaaniter und keine Jebusiter und Moabiter mehr, aber die Wichtigen sind immer noch aktiv und die gelten auch für uns. Denn wir sind ja, wir müssen nicht Juden werden, von Gesetzes her, also das nicht. Aber wir haben Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen, sind Nachfolger Christi sozusagen. Und Christus hat uns ja gesagt, schaut auf mich und lernt von mir, denn sanftmütig und demütig bin ich. Schaut auf mich und lernt von mir. Und Christus sagt auch bei einer anderen Begegnung, denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz aufzuheben. Nein, es wird nicht aufgehoben, es wird noch kein Pünktchen von einem Jota verschwinden, sondern das Gesetz ist durch mich erfüllt. Es ist erfüllt durch mich. Ihr seid nicht mehr unter Zwang der Erfüllbarkeit des Gesetzes. Und das gilt auch uns heute. Wenn wir jetzt versuchen, irgendwelche Werke aus dem Boden zu stampfen oder irgendetwas zu tun, gut, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und wir denken immer noch, Leistung muss sein. Bei meinem Chef, da muss Leistung sein, damit er mir auch monatlich mein Gehalt auszahlen kann. Weil ohne Leistung sagt er, Schusterchen, tschüss, ich suche mir einen anderen. Aber das ist das Weltliche. Der Beruf, der verlangt Leistung. Bei Gott, Gott sagt mir, mit Leistung kommst du nicht weit. Denken wir an den Pharisäer und den Zöllner im Tempel. Der Pharisäer voller Leistung, das und das und die Gebote und die anderen Gebote und sogar gebe ich und Gott, schau her, wie herrlich, wie perfekt ich alles mache. Und was sagt Gott? Tut mir leid, Junge. Selbstlob stinkt. Du bist auf dem Holzpfad. Das verlange ich gar nicht von dir. Ganz anders ist es beim Zöllner. Der kommt rein. Der Zöllner kommt rein und betet und fleht. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich weiß, ich habe die ganze Woche oder den ganzen Monat auf dem Holzweg gewandelt. Ich habe vielleicht zu viel Geld abgezwickt von denen, die da vorbeigekommen sind, um Zoll zu zahlen. Oder ich habe daheim irgendwas verbockt. Aber so. Und nun komme ich zu dir und sage, sei mir Sünder gnädig. Das ist eine Demutshaltung und die ist, bei Gott kommt die gut an und sagt, ja, das ist die richtige Einstellung, wenn du vor Gott trittst, dass du sagst, Gott, ich habe gesündigt, ich war nicht fähig, das alles nach deinem Willen zu befolgen. Ich lebe von deiner Gnade. Keine Werke des Gesetzes, sondern von der Gnade lebe ich, die du mir zukommen lässt. Das schreibt auch der Apostel Paulus hier. Gesetzeswerke, die zählen nicht. Aber wenn wir alleine aus Gnade leben, heißt es ja nicht, dass wir uns irgendwo in Miami in Schaukelstuhl legen und warten, dass Jesus wiederkommt. Weil wer nichts tut, kann nichts falsch machen, also sündigt er auch nicht. Sondern wir sind angehalten, die Zeit zu nutzen, von unseren christlichen Erfahrungen, also unser Leben als Beispiel für die Nichtgläubigen daher zu zeigen. Ja? Wir sind, wie schreibt der Apostel Paulus im anderen Brief, wir sind Botschafter als an Christi Stadt, die zu den Nichtgläubigen, die zu denen hinausgehen, die Christus nicht kennen und ihnen sagt, kommt, lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt, schaut her, Gott hat was Wunderbares mit euch vor. Er baut schon ein neues Jerusalem. Wir wissen, das ist bestückt mit unbeschreibbaren Edelsteinen. Und wir wissen auch, dass Teile dieser Edelsteine wir sind. Wir sind unsere Brüder und Schwestern, die vorgegangen sind, die schon bei Christus sind, bei Gott sind, die sind schon, haben ihren Platz in diesem Bauwerk eingenommen. Also heißt es ja nicht, dass wir nichts tun sollen, weil Gnade genügt, allein deine Gnade genügt. Ja, aber wofür genügt die Gnade? Dafür, dass ich gehe und sage, lass dich versöhnen mit Christus. Komm, genieße das Leben mit Christus, denn Christus hat sich für dich gegeben am Kreuz, nicht nur um deine Vergangenheit weiß zu machen, sondern um deine Gegenwart und um deine Zukunft zu gestalten. Er ist unser Wegbereiter und vielmehr unser Wegbegleiter. Wir könnten, natürlich könnten wir erleben, auch ohne Jesus, aber es ist immer eine Lehre und ich habe viele Kollegen, die, ja, die, sagen wir mal so, diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Vielleicht sind sie gar nicht mehr weit davon entfernt, aber die kommen manchmal und weinen sich aus und berichten mir, sie haben ja alles, was sie haben, es geht ihnen materiell nicht schlecht und trotzdem haben sie Nächte, wo sie schlecht schlafen, haben sie, weil sie sagen, irgendetwas fehlt. Ja? Ich weiß nicht, etwas fehlt. Und ich sage, ich habe Christus, mir fehlt nichts. Mach mal die Erfahrung, lass Jesus in dein Leben kommen, da wirst du feststellen, deine Löcher sind gefüllt. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Und darum wollen wir auch wir, wenn wir aktiv sind, es mag ausschauen als seines Gesetzeswerke, sind es aber nicht, es sind Gnadenwerke, die wir das Vorrecht haben zu tun, weil Jesus könnte auch ohne uns genauso aktiv werden. Wir wissen, viele Berichte aus der muslimischen Welt, wo kein Christ hier einen Fuß hineinlegen darf, dass sich da Jesus in manchen Wohnzimmern offenbart und Leuten, die nach ihm gesucht und Ausschau gehalten haben, er zeigt sich denen. Und er schafft es dort in diesen Ortschaften, eine Gemeinde wachsen zu lassen, obwohl nie von außen irgendeiner da gewesen ist. Also Jesus hat Möglichkeiten, an die wir gar nicht denken. Aber natürlich sind diese Werke dann, die aus der Gnade kommen, auch kontrovers zu diskutieren. So schreibt Jakobus, und das lese ich uns jetzt vor. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Das ist die Motivation. Beweise mir aus deinem Glauben, aus deinen Werken deinen Glauben. Wir wissen, dass wir nicht unter Zwang stehen, irgendwelche Werke zu tun, aber unsere Zuversicht ist, dass uns Jesus den einen oder den anderen Auftrag zum Erledigen gibt, um uns dann auf den Weg zu schicken und sagt, tu dies oder tu das oder ich habe von dir dies verlangt. Mach es bitte. Mach es, tu es, sonst was. Aber du musst es nicht alleine machen. Ich bin bei dir. Ich lebe in dir. Du bist nur die ausführende Hand. Und das finde ich so schön, dass wir, wenn ich jetzt mit Jakobus schließe, ne, wenn wir letzte Woche mit Worten diese schönen Russenkinder hier gesegnet haben, das finde ich schön, wenn wir sie jetzt auch mit Werken begleiten und ihnen als Spendengeld für die Gemeinde in Saratow mal die heutige Kollekte mitgeben. Dann beweisen wir aus unseren Werken unseren Glauben. Die gehen und tun was, aber nicht von sich aus, sondern weil es ihnen Jesus aufs Herz gelegt hat. Und wir begleiten ihr Tun im Gebet natürlich, aber nicht nur im Gebet, weil, wie sagt Jakobus, was nützt es, wenn du ihm gute Worte sagst und ihn segnest, ihm aber nicht gibst, was er braucht? Wir wollen ihnen nach unserem Festgeldkonto auch noch ein bisschen was mitgeben, dass sie auch handlungsfähig sind. Ich danke fürs Zuhören und schließe mit der Zusage, die Feststellung, die Paulus gemacht hat, die auch uns gilt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Amen.